Liebe Hörer bei Radio Horeb und bei Radio Maria in Südtirol, mein Name ist Monika Barget. Ich begrüße Sie zur Katechismus-Sendung über die 10 Gebote. Heute beschäftigen wir uns mit einer Schnittstelle zwischen dem 7. und dem 10. Gebot. Das 7. Gebot lautet, du sollst nicht stehlen, und im 10. Gebot heißt es, begehre nicht deines Nächsten Gut. Beide Gebote haben mit Besitz und Reichtum zu tun und mit der richtigen Verwendung der Güter, die Gott uns anvertraut hat. Und beide Gebote sind eng verbunden mit der Armut Jesu, die seit frühester Zeit ein Vorbild für das Leben der Kirche ist. Im Abschnitt des Katechismus über das 7. Gebot lesen wir deshalb ausdrücklich, dass Gott die Armen segnet und dass wir den Armen zu Hilfe kommen sollen und dass Gott jene verurteilt, die sich von ihnen abwenden. So steht es in Nummer 2443 des katholischen Katechismus. Wer allerdings den Armen etwas geben möchte, der muss selbst etwas besitzen, das er verteilen kann, und deshalb ruft der Katechismus uns Christen ebenso dazu auf, zu arbeiten und etwas zu verdienen, damit wir den Notleidenden davon geben können. Das gilt nun nicht nur für jeden Einzelnen im privaten Leben, sondern auch für die Kirche als Ganzes. Aber damit stehen wir vor einem gewissen Problem. Den Armen etwas geben und selbst in der Nachfolge Jesu arm sein wollen, wie passt das zusammen? Die eigene Armut, die von der Kirche gefordert ist, wird im Abschnitt über das 10. Gebot behandelt. Armut des Herzens heißt die Überschrift dort ab Nummer 2544. Und wir lesen, Jesus macht es seinen Jüngern zur Pflicht, ihn allem und allen vorzuziehen und schlägt ihnen vor, um seinetwillen und um des Evangeliums willen auf ihren ganzen Besitz zu verzichten. Das Gebot der Loslösung von den Besitztümern zu erfüllen ist notwendig, um in das Himmelreich zu gelangen. Und in Nummer 2547 heißt es außerdem, der Herr beklagt die Reichen, weil sie im Überfluss der Güter ihren Trost finden. Das Vertrauen auf Gott ist eine Vorbereitung auf die Seligkeit der Armen. Sie werden Gott schauen. Ganz besonders deutlich wird dieses Spannungsfeld zwischen der eigenen Armut und der Notwendigkeit, Güter zu sammeln, um sie zu verteilen in der Kirchensteuer, die es in unserer Form nur in Deutschland gibt. In den Medien wird die Kirchensteuer heftig diskutiert, denn der Staat zieht im Namen von Religionsgemeinschaften Geld von seinen Bürgern ein. Ist das nicht eine falsche Verquickung von Staat und Kirche, von Politik und Religion? Sollte nicht jeder der Kirche das geben, was ihm die Kirche wirklich wert ist? Oder würde dann das ganze System Kirche einschließlich seiner sozialen Einrichtungen einfach zusammenbrechen? Was rechtfertigt die Kirchensteuer? Was spricht für sie? Was spricht gegen sie? Das wollen wir heute im Rahmen unserer Reihe zu den 10 Geboten überlegen. Immerhin wird die Kirche auch am öffentlichen Auftreten gemessen, an der Art und Weise, wie sie selbst mit Reichtümern umgeht. Dazu haben wir heute in die Sendung Pfarrer Bernhard Hesse aus Türkheim eingeladen. Er ist dort Gemeindeseelsorger und betreut nicht nur die ewige Anbetung in seiner Pfarrkirche, sondern auch eine Reihe von Laiengruppen, die sich regelmäßig zu Gebet und Austausch treffen. Auch die Mitglieder seiner Pfarrzellen haben sich Gedanken über das Thema Kirchensteuer gemacht. Deshalb freuen wir uns jetzt auf die Überlegungen von Pfarrer Hesse zu diesem wichtigen Thema.
Diesen Impuls möchte ich dem Thema Kirchensteuer widmen, das mehrfach auch von eurer Seite gewünscht worden war. Sozusagen jedes Jahr kann sich die Kirche über eine reiche Ernte auch an Steuern bedanken, denn unsere Kirche in Deutschland bezieht nach wie vor jedes Jahr mehrere Milliarden Euro an Kirchensteuern, beziehungsweise tun dies auch nicht nur unsere, sondern auch die evangelische Kirche und einige andere kleinere Gemeinschaften mit uns. Wie kommt es eigentlich zu dieser doch etwas merkwürdigen Einrichtung der Kirchensteuer? Denn immerhin sind wir in Deutschland zusammen mit einigen anderen wenigen Ausnahmen die einzige Nation, die in so umfangreicher Weise mit staatlicher Hilfe ihre Kirchensteuern eintreibt. Das kann man eigentlich nur verstehen, wenn man den historischen Hintergrund kennt. Insbesondere geht dies immerhin gut 200 Jahre zurück auf das Jahr 1803, auf die sogenannte Säkularisation. Damals wurde durch Reichsbeschluss ganz viele kirchliche Güter einbezogen. Das hatte damals historische Hintergründe. Man wollte die Fürsten, die einige Gebiete an Frankreich verloren hatten, mit dem Einzug der kirchlichen Güter für ihre Verluste entschädigen. Dieser Einbruch war für die Kirche, für die Kirchen, nicht nur für die katholische, ein ziemlich dramatischer, denn damit verlor sie weitgehend ihre gesamte finanzielle Grundlage. Alle Ländereien, auch viele Klöster und andere Güter wurden verstaatlicht bzw. von diesen Fürsten vereinnahmt. In der Folge dessen allerdings hat dann auch der Staat die Verantwortung für die Finanzierung der Kirche direkt übernommen und viele Gemeinden mussten von nun an für den Unterhalt ihrer Gotteshäuser und der Staat als Ganzes dann auch für die Besoldung der Geistlichen aufkommen. Da ihm dies im Laufe des 19. Jahrhunderts dann mehr und mehr zu teuer bzw. manchmal einfach auch schwierig vorkam, zumal dann auch eine gewisse innere Säkularisierung sich ja fortgeführt hat, sodass es auch Gemeinden gab, die nicht mehr so religiös waren und das Staatliche und das Kirchliche sich immer mehr auseinander dividiert hatten, hatte der Staat immer mehr nach Möglichkeiten gesucht, seine finanzielle Last der Kirchenbesoldung und auch des Unterhalts der kirchlichen Güter abschütteln zu können. Und so sind schon in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die ersten Kirchensteuern eingeführt worden. Das hat sich dann mit zunehmender Entwicklung immer weiter verbreitet, sodass dann es letztlich zu den ersten großen Konkordaten kam und dann ganze Länder wie jetzt Bayern oder Baden oder Preußen dann eben gemeinsame Konkordate auch mit dem Vatikan geschlossen haben und Kirchensteuern für ihre Ländereien eingeführt haben. Das letzte große Konkordat in dieser Hinsicht geschah just am Anfang des nationalsozialistischen Regimes im Jahre 1933, wo dann für das ganze Deutsche Reich im Reichskonkordat die Kirchensteuer festgeschrieben wurde und dies wurde auch nach dem Zweiten Weltkrieg nicht weiter verändert. Zunächst einmal dürfen wir aber schon auch tiefer auf die Heilige Schrift schauen, denn es gibt durchaus auch eine biblische Grundlage für Kirchensteuern. Immerhin kannte schon die Zeit Jesu eine Tempelsteuer, das Judentum kannte sie schon lange Zeit, eben vor die Kirche entstand. Und Jesus selbst, so wird uns im Matthäusevangelium unter anderem berichtet, entrichtete sogar diese Tempelsteuer nicht nur für sich, sondern auch, wie wir es in Matthäus 17, 24 lesen können, für Petrus, und zwar gleich durch ein kleines Wunder. Er bittet ihn, einen Fisch zu angeln, und im Maul des Fisches findet Petrus dann die Tempelsteuer für Jesus und für sich selbst. Die frühe Christenheit, die sogenannte Urgemeinde, war ohnehin geprägt von einem hohen Ideal der Gütergemeinschaft. Das heißt, alle Gläubigen, wie es dort wörtlich in der Apostelgeschichte heißt, waren ein Herz und eine Seele. Keiner nannte etwas von dem, was er hatte, sein Eigentum, sondern sie hatten alles gemeinsam. Also sie haben gemeinsam auch durch den Beitrag ihres Vermögens den Unterhalt für ihre Gemeinschaft bestritten. Es werden auch Beispiele in der Apostelgeschichte aufgezählt, Positive wird der Apostel Barnabas als Beispiel hergenommen, der einen Acker verkauft hat, um ihn der Gemeinde zu überlassen. Und auch Negative, ganz berühmt, ist das Negativbeispiel von Hananias und Sapphira, die zwar auch einen Beitrag leisteten, aber dabei ein wenig betrügen wollten und dann in einem großen Strafwunder die Konsequenzen ihres Betrugs zu tragen haben, sogar sozusagen aufgrund ihrer Betrügereien vom Tode ereilt werden. In all diesen biblischen Grundlegungen allerdings fällt auf, dass immer der Charakter der Freiwilligkeit dieser Gaben gewahrt war. Jesus betont ihn bei seiner Gabe der Tempelsteuer ausdrücklich und auch bei der Gütergemeinschaft der Urgemeinde wird ausdrücklich jeglicher Zwang abgelehnt. Es kommt nur auf die Ehrlichkeit an. Nun, in sich ist es ja logisch und verständlich, dass jeder Gläubige in gewissem Sinne natürlich auch mit Verantwortung auch für den Unterhalt und die Bedürfnisse der Glaubensgemeinschaft, der Kirche eben hat und insofern auch eine gewisse Verpflichtung natürlich hat, zu diesem Unterhalt beizutragen. Aber diese zwanghafte Abgabe, die wir in Deutschland kennen, ist letztlich von der Heiligen Schrift kaum gedeckt und man könnte sie ohne groß in Zweifel zu geraten als eine wirkliche unglückliche Verquickung von Glaube und Geld betrachten, die nur wenig dem nachsteht, was wir zum Beispiel im 16. Jahrhundert mit dem sogenannten Ablasshandel damals erlebt hatten, der ja dann letztlich zur Reformation geführt hat, wo man auch Glaubensgeheimnisse mit Geldgaben verbunden hat.
Das siebte Gebot ruft uns auf, unsere Reichtümer den Armen zu geben und etwas zu verdienen, damit wir den Notleidenden zu Hilfe eilen können. So heißt es im Katechismus. Gleichzeitig fordert uns das zehnte Gebot in der Tradition der Kirche aber auch auf, uns an der Armut Jesu und seiner Jünger ein Vorbild zu nehmen. Wir sollen auf unseren Besitz verzichten und uns nicht an weltliche Güter binden. Wie kann aber die Kirche, wie kann der einzelne Christ für andere sorgen, wenn er selbst dem Ideal der Armut nachfolgt? Dieses Problem stellt sich für die Kirche heute besonders, wenn wir über die Finanzierung der sozialen Einrichtungen diskutieren, die Kirche unterhält, wenn es um die Kirchensteuer geht. Viele Menschen sehen die Kirchensteuer als widersprüchlich an, da der Staat im Auftrag von Religionsgemeinschaften eine Steuer einzieht. Außerdem empfinden viele Menschen die Kirchensteuer als zu hoch. Jeder sollte das geben, was ihm die Kirche wirklich wert ist. Das Kirchensteuersystem, wie wir es in Deutschland kennen, ist historisch bedingt und man könnte es durchaus verändern. Welche Gründe dafür oder dagegen sprechen, das klären wir heute in der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb mit Pfarrer Bernhard Hesse aus Türkheim. Nach etwas Musik hören Sie in der heutigen Sendung gleich, warum sich ausgerechnet auch Papst Benedikt, unser deutscher Papst, sich gegen das Kirchensteuersystem in der heutigen Form ausgesprochen hat. Hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria in Südtirol ist heute zur Katechismus-Sendung Pfarrer Bernhard Hesse aus Türkheim zu Gast. Im Rahmen unserer Reihe zu den 10 Geboten machen wir uns heute Gedanken über Reichtum und Armut der Kirche und ganz besonders über die Kirchensteuer. Die Bibel und in der Folge auch der katholische Katechismus stellen uns vor das Problem, dass von uns sowohl Fürsorge für die Armen gefordert wird, als auch eigene Armut und Verzicht auf Güter. So findet sich in den Nummern 2443 bis 2449 im katholischen Katechismus ein längerer Abschnitt über die Liebe zu den Armen, um die wir uns nur dann kümmern können, wenn wir selbst arbeiten und etwas verdienen. Einige Nummern weiter, im Abschnitt über das 10. Gebot, spricht der Katechismus aber auch über die Armut des Herzens, die evangelische Armut Jesu und seiner Jünger, der wir nacheifern sollen. Das Gebot der Loslösung von den Besitztümern zu erfüllen, ist notwendig, um in das Himmelreich zu gelangen, heißt es dort. Wie also schaffen wir es, die richtige Balance zwischen notwendigen Gütern und der Loslösung von Reichtümern zu finden? Kann zum Beispiel auch die Kirche als Institution wirklich auf ihren ganzen Besitz verzichten? Und wie passt das dann mit der Kirchensteuer zusammen, die in Deutschland jeden Monat von den evangelischen und katholischen Arbeitnehmern eingezogen wird? Über diese Problematik macht sich hier bei Radio Horeb heute Pfarrer Bernhard Hesse aus Türkheim Gedanken.
Der berühmteste Kritiker unserer deutschen Kirchensteuer ist immerhin Papst Benedikt selbst, der kein Hehl daraus gemacht hat, schon vor seiner Papstwahl und unter anderem in dem berühmten Interviewbuch von Peter Seewald aus dem Jahr 2004, Salz der Erde, wörtlich auf die Frage geantwortet hat, wie das mit der Kirchensteuer wohl weitergehen könnte. Und er sagt wörtlich, ich zitiere, ich wage nicht zu beurteilen, wie es genau weitergehen wird, meint er. Im Großen und Ganzen wird, wie mir scheint, das deutsche Kirchensteuersystem heute noch von einem ziemlich breiten Konsens getragen, weil man die Sozialleistung der Kirchen anerkennt. Vielleicht könnte in Zukunft einmal der Weg in die Richtung des italienischen Systems gehen, das zu einen viel niedrigeren Hebesatz hat, zum anderen aber, das scheint mir wichtig, die Freiwilligkeit festhält. In Italien muss zwar jeder einen bestimmten Satz seines Einkommens, 0,8% glaube ich, einem kulturellen bzw. wohltätigen Zweck zuführen, worunter die katholische Kirche figuriert, aber er kann den Adressaten frei wählen. Faktisch wählt die ganz große Mehrheit die katholische Kirche, aber die Wahl ist freiwillig. Warum tut sich unsere Kirche so schwer, in Deutschland auf die Kirchensteuer zu verzichten? Die Antwort ist ziemlich einfach. Wegen der schwerwiegenden Konsequenzen, die bei einer Abschaffung eintreten würden. Immerhin bestreiten alle unsere Diözesen weit über die Hälfte ihrer Ausgaben durch die Kirchensteuer. Und immerhin sind beide Kirchen in Deutschland miteinander zusammengerechnet der größte nichtstaatliche Arbeitgeber. Ungefähr 1,2 Millionen Menschen arbeiten bei der Kirche. Wenn die Kirchensteuer fällt, werden ganz, ganz viele dieser Arbeitsplätze auch fallen. Sie könnten dann vielleicht wieder von anderen staatlichen Institutionen oder so weiter aufgefangen werden, aber das würde doch riesige Umbrüche bedeuten und es hätte ja auch andere Konsequenzen wie eben die Schließung von Kindergärten, Schulen, Krankenhäusern und nicht zuletzt natürlich bedeutende Einschränkungen in der personellen Ausstattung unserer Pfarrgemeinden bis zu den Sekretärinnen, Mesmern, Organisten und so weiter. Deswegen ist in den nächsten Jahren da wohl noch nicht so schnell mit einer Änderung zu rechnen, zumal in unseren Breiten fast alle großen Parteien komischerweise jenseits aller weltanschaulichen Orientierung an der Kirchensteuer durchaus festhalten. Soweit ich sehe, ist in der momentanen Parteienlandschaft höchstens die neue Berliner Piratenpartei gegen die Kirchensteuer, sonst findet man überall eher leise Töne, denn der Staat und seine gewählten Amtsträger wissen wohl, was sie an der Kirchensteuer haben, was sie sich selber damit auch an staatlichen Ausgaben ersparen. Immerhin finanzieren damit ja auch die doch immer weniger werdenden Kirchenmitglieder viele wichtige staatliche Aufgaben, die der Staat sonst für viel teureres Geld selber aufbringen müsste. Nun, wir können letztlich nur das eine tun. Man muss im Leben und im Glauben immer auch mit zweitguten oder nicht ganz so guten Lösungen zurechtkommen. Wir können nur die Dinge so nehmen, wie sie sind und das Positive darin sehen. Ich möchte euch als Wort des Lebens generell, und das nicht nur auf die Kirchensteuer bezogen, das Zitat aus dem 2. Korintherbrief mitgeben, wo Paulus seiner Gemeinde in Korinth einmal den Rat gibt oder die Weisung mit auf den Weg gibt: Gott liebt einen fröhlichen Geber. Geben wir die Dinge, die wir vom Staat sozusagen erzwungen geben müssen, trotzdem gern. Die Kirche kann mit diesen Geldern auch viel Gutes tun. Und letztlich ist es wohl in der kirchlichen Hand auch besser aufgehoben, wie wenn der Staat diese Gelder selbst verwalten oder verbraten würde. Ich denke, auch wegen der Kirchensteuer konnte die deutsche Kirche in den letzten Jahrzehnten unendlich viele Hilfsstellungen auch für die Weltkirche geben, denn gerade auch die deutschen großen Hilfswerke sind ja nur deswegen so umfangreich bei uns möglich, weil die Grundbedürfnisse unserer Kirche schon einmal durch die Kirchensteuer abgedeckt sind und wir so freie Kapazitäten haben und große Hilfswerke aufbauen konnten für die Weltkirche, wie jetzt Miserior Adveniat, Kirche in Not, Renovabis und wie sie alle heißen. Nehmen wir den Satz mit auf den Weg: Gott liebt einen fröhlichen Geber, und gehen wir mit dieser Freude wieder in die kommende Woche. Ich bitte um den Segen Gottes für euch alle. Der Herr sei mit euch. Es segne und behüte euch der mächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.
Das Streitthema Kirchensteuer lädt uns ein, nachzudenken über das 7. Gebot und das 10. Gebot, die uns beide aufrufen, mit weltlichen Gütern und Reichtümern vernünftig umzugehen. Wir sollen uns einerseits um die Armen kümmern und dafür auch arbeiten und etwas verdienen, andererseits aber sollen wir uns nicht binden an die weltlichen Reichtümer, denn Jesus machte es seinen Jüngern zur Pflicht, ihn allem und allen vorzuziehen, und er schlug ihnen vor, um seinetwillen und um des Evangeliums willen auf ihren ganzen Besitz zu verzichten. Pfarrer Bernhard Hesse aus Türkheim, der Referent unserer heutigen Sendung, hat einige Gründe für und gegen die Kirchensteuer aufgezählt und uns den tieferen Sinn der evangelischen Armut erklärt. Das ist ein Anreiz für uns, nachzudenken, wie wir selbst in unserem privaten Leben mit den Gütern umgehen, die Gott uns anvertraut hat. Im Katechismus Nummer 2546 wird betont, dass die Seligpreisung Jesu, selig die arm sind im Geiste, immerhin auch bedeutet, dass man sich freiwillig in Demut und Entsagung übt. Auch ein Verzicht auf irdische Macht kann dann mit dieser Armut des Geistes gemeint sein. Wer sich auf die Vorsehung des himmlischen Vaters verlässt, der wird von unruhiger Sorge um seine Zukunft befreit, schreibt der Katechismus. Gerade in den heutigen Krisenzeiten ist das ein Wort der Hoffnung für uns und unsere ganze Kirche. Wenn Sie die heutige Sendung mit Pfarrer Bernhard Hesse zum Thema Kirchensteuer gerne noch einmal hören möchten, dann können Sie, liebe Hörer, bei uns eine CD bestellen. Die Telefonnummer ist 083-23-96-75120. Im Internet auf www.horeb.org stellen wir Ihnen die Sendung ebenfalls zur Verfügung. Die Texte über Reichtum und Armut im katholischen Katechismus finden Sie einerseits in den Nummern 2443 bis 2449 und andererseits ab Nummer 2544. Es lohnt sich, diese beiden Texte über die Armut des Herzens und die Fürsorge für die Armen miteinander zu vergleichen. Besonders die Verweise auf die Heilige Schrift, die Konzilsdokumente und Texte der Kirchenväter sind eine wichtige Hilfe für unser christliches Leben. Wir freuen uns, wenn Sie hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria in Südtirol auch beim nächsten Mal in unserer Sendung mit dabei sind. Für heute darf ich mich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Monika Waget. Bis zum nächsten Mal.